Dimensionen. Weite Rasenflächen, auf denen Familien picknicken, Gemeinschaftsgärten, Basketballplätze, breite Wege, auf denen Menschen Fahrrad fahren, mit Rollschuhen über das Gelände gleiten oder sich auf Skateboards mit großen Lenkdrachen in den Händen vom Wind ziehen lassen. Und dazwischen hohes Gras über hunderte Quadratmeter hinweg.
Wir sind heute hier auf dem Tempelhofer Feld in der Berliner Innenstadt und trotzdem findet man hier wirklich einzigartige Tiere und Pflanzen, die es in den Berliner Parks eigentlich sonst nirgendwo gibt, eben weil wir hier so spezielle Lebensräume haben.
Ein Streifzug durch das Tempelhofer Feld und was man dabei über Schwarmintelligenz lernen kann.
Schwarmverhalten findet eigentlich um uns herum die ganze Zeit statt. Auch wir Menschen machen Schwarmverhalten unter bestimmten Bedingungen und das versuchen wir uns heute einfach mal so ein bisschen anzugucken, ob wir dazu Beispiele finden und ob es da was so Interessantes zu erzählen gibt.
Von Annika Heider.
Der Biologe Corbinian Pacher von der Humboldt-Universität in Berlin steht am Eingang der größten innerstädtischen Freifläche der Welt. Mitten in Berlin, zwischen den dicht besiedelten Bezirken Tempelhof und Neukölln, erstreckt sich das Tempelhofer Feld über 350 Hektar. Das ehemalige Flughafengelände des Flughafen Berlin-Tempelhof ist seit dessen Schließung im Jahr 2008 als öffentliche Park- und Freizeitfläche zugänglich und mittlerweile ein wichtiges Naturrefugium in einer der größten Städte Europas. Viele Tierarten, die sich nicht an das Leben in der Stadt angepasst haben, finden hier einen Lebensraum inmitten Berlins.
Hier gucken wir jetzt so ein bisschen auf die wilde Seite vom Tempelhofer Feld. Also wir sind jetzt gerade durch die Parkanlagen quasi durchgegangen, am Grillplatz vorbei und an der Hundespielwiese und den Gemeinschaftsgärten.
Am Rand des Tempelhofer Feldes, nahe den Eingängen, sammeln sich die Menschen zum Sport machen, Grillen und Gärtnern. Aber je weiter man in das Gelände vordringt, desto mehr übernimmt die Natur.
Und ab hier fängt so ein bisschen der Teil vom Tempelhofer Feld an, der wirklich vor allem dafür genutzt wird, dass sich die Natur hier entfalten kann.
Lange Gräser und Blumen, soweit das Auge reicht. Bäume oder Sträucher sind hier nicht in Sicht. So stellen sich die meisten keine wilde Natur vor. Doch genau das ist es.
Ganz wichtig, was viele Leute irgendwie nicht so auf dem Schirm haben, vor allem viele Leute, die nicht aus Berlin sind, aber auch viele Berliner und Berlinerinnen, ist, dass es hier so ein Grasland ist und dass es keine Bäume gibt. Das soll so sein. Das ist einfach ein Lebensraumtyp, der hier in Berlin-Brandenburg relativ häufig ist, so offenes, trockenes Grasland. Und es zieht natürlich nach sich, dass sich auch relativ viele Arten hier ansiedeln, die speziell auf so einen Lebensraum angepasst sind. Das sind verschiedene Insektenarten, verschiedene Pflanzenarten und vor allem viele verschiedene Vogelarten, die man hier findet.
Für viele Tierarten ist das Tempelhofer Feld ein wertvoller Lebensraum, weil er eine offene Fläche bietet, aber ohne landwirtschaftliche Nutzung. Das wird gerade in den Gebieten rund um Berlin immer seltener.
Ah, das ist die Feldfläche, die wir haben gerade.
Die weitläufigen Wiesen sind jeweils durch Straßen getrennt, auf denen Menschen spazieren oder Radfahren. Die ehemaligen Flugzeuglandebahnen. Dazwischen herrscht striktes Betretungsverbot. Die Flächen sind mit Absperrband eingezäunt. Daneben steht ein Schild. Hier brütet die Feldlerche von April bis Juli. In dieser Zeit ist das Betreten der abgesperrten Fläche verboten. Eine weitere Wiese ist von einem Zaun umschlossen.
Wir sind jetzt hier so an der Vogelschutzzone. Das ist ganz cool. Die ist nämlich komplett abgesperrt. Also die ist quasi für uns Menschen gar nicht zum Betreten. Das ganze Jahr. Das ist vor allem, weil es hier viele bodenbrütende Vögel gibt.
Vor dem Zaun haben sich einige Vogelbeobachter versammelt, die einen auffliegenden Vogel mit Ferngläsern und Kameras mit langen Objektiven verfolgen.
Also das ist die Feldlerche. Die ist jetzt nicht irgendwie besonders schön gefärbt. Das sieht man gleich, das ist einfach ein Vogel, der sieht aus wie der Boden hier in diesem quasi halbtrockenen Gras. Das liegt einfach daran, wenn da die Elterntiere auf den Eiern sitzen, dann müssen die natürlich von oben gegenüber einem Raubvogel möglichst gut getarnt sein. Man erkennt die an dieser kleinen Haube, die die auf dem Kopf haben.
Am Rande der Vogelschutzzone wurden Steinhaufen aufgeschüttet, die als idealer Brutort für den seltenen Steinschmätzer gelten. Ein Lieblingsort für Hobbyornithologen.
Der brütet da in diesen Steinhaufen drin. Die hat man dem hier auch extra quasi als Artenschutzmaßnahme angeboten. Und das ist eigentlich so, wenn da so ein Vogel drauf sitzt, auch kleiner brauner Vogel mit so einer weißen Brust, das Männchen, dann kann man sich sicher sein, das ist ein Steinschmätzer.
Für all diese Vögel ist das Tempelhofer Feld ein Ort, um den Sommer zu verbringen. Im Winter ziehen sie in den Süden.
Das sind alles Zugvögel. Manche ziehen eher einzeln, manche ziehen in großen Schwärmen. Und das ist eben so ein typisches, so eine typische Tierart, die man mit kollektiver Intelligenz oder kollektivem Verhalten generell in Verbindung bringt.
Weiter hinten am Feld zieht eine Gruppe schwarzer Vögel vorbei.
Was wir jetzt aber da hinten sehen, die Vögel, das sind tatsächlich Stare. Die stehen jetzt hier exemplarisch für die Zugvögel. Die sammeln sich dann, wenn der Winter kommt, in riesigen Schwärmen und ziehen da gemeinsam in ihr Winterquartier.
Stare sind bekannt dafür, besonders eindrucksvolle Schwarmformationen zu bilden. Auch für sie ist das Tempelhofer Feld ein wichtiges Sommerquartier. Im ländlichen Raum sind sie viel seltener geworden, sagt unser Guide, der Biologe Corbinian Pacher.
Stare sind Vögel, die eigentlich extrem von den Städten profitieren. Die werden ja auf dem Land gerade von Leuten, die irgendwie Obstbäume haben, immer noch als Schädlinge wahrgenommen und auch bekämpft. Und hier in der Stadt ist das nicht der Fall.
Das Schwarmverhalten von Staren wird oft zur Analyse von kollektivem Verhalten untersucht, erzählt der Biologe. Vor allem, weil Stare ihre Zugrouten in besonders großen Schwärmen antreten.
Im Herbst, da sammeln die sich zu riesigen Schwärmen, also mitunter Tausende von Tieren. Die sieht man auch hier dann über dem Tempelhofer Feld. Und dadurch, dass sie quasi so dann alle synchron fliegen und die aber unterschiedlich gefärbt sind, also unten sind die ein bisschen heller als oben und die Vögel drehen sich dann in der Luft und das sieht dann, macht so ganz verrückte Muster. Also das ist wirklich beeindruckend.
Dass Zugvögel in so großen Gruppen in den Süden fliegen, macht Sinn, sagt Corbinian Pacher. Die Forschung belegt, dass ihnen kollektive Intelligenz hilft, den effizientesten Weg zu ihren Winterquartieren zu finden. Je größer der Schwarm, desto effektiver erreichen die Vögel ihr Ziel. Und das sichert ihr Überleben.
Ist natürlich für die einzelnen Schwarmmitglieder total wichtig, dass die da schnell hinkommen, weil dieser Vogelzug ist extrem anstrengend. Der ist sehr gefährlich, extrem anstrengend. Die ziehen da zum Teil übers Mittelmeer, die Stare, andere Vögel aber auch über die Sahara. Deswegen ist irgendwie Effektivität bei der Routenwahl da ganz wichtig.
Auch deshalb sei es wichtig, dass es Lebensräume gibt, wo eine große Anzahl an Tieren Platz hat, sagt Corbinian Pacher, wie eben das Tempelhofer Feld in Berlin.
Das hat natürlich auch Implikationen dafür, wenn durch irgendwie unseren menschlichen Einfluss die Vögel verschwinden, einfach weil die zum Beispiel die Schwärme fragmentiert werden, dadurch, dass wir die Habitate fragmentieren. Das hat dann auch Implikationen auf deren intelligente Leistung beim Vogelzug, potenziell zumindest.
Kollektive Intelligenz erhöht sich also mit der Anzahl der Individuen eines Kollektivs.
Natürlich muss man sich mal fragen, was ist kollektive Intelligenz überhaupt? Wann wird Intelligenz kollektiv? Und das ist gar nicht so einfach zu beantworten, aber es gibt so ein paar Merkmale. Ein großes Merkmal von so Schwarmintelligenz ist, dass die emergent ist. Das bedeutet, die entsteht spontan aus den Interaktionen in einem Schwarm. Das heißt, der Schwarm setzt sich nicht zusammen und diskutiert irgendwas, sondern ein Mitglied in dem Schwarm hat eine bestimmte Information. Die anderen kriegen das überhaupt nicht mit, weil der Schwarm so groß ist. Aber die sehen, was ihre Nachbarn machen. Und indem ein Mitglied vom Schwarm auf irgendeinen Reiz, das kann zum Beispiel ein Räuber sein, reagiert, reicht es für die anderen aus, einfach nur zu kopieren, was die anderen Mitglieder im Schwarm machen. Und so fließt die Information quasi durch den ganzen Schwarm. Und ein Schwarm aus sehr, sehr vielen Tieren kann auf was sehr, sehr Lokales reagieren.
Ein weiteres Charakteristikum der Schwarmintelligenz: Es gibt keinen Anführer, kein Leittier.
Ein Tier gibt einen Impuls, aber dabei ist es eben ganz wichtig, dass das nicht immer dasselbe Tier ist. Also in so einem Schwarm, auf Englisch nennt man das auch Dynamic Leadership, also so dynamische Führung. Das bedeutet, erstmal sind alle Individuen mehr oder weniger gleich. Und immer das Individuum, das quasi in dem Moment einen Reiz wahrnimmt und wirklich aus der Umwelt quasi erste Handinformationen über einen Reiz sammelt, reagiert und wird dadurch in dem Moment der Führer von dem Schwarm.
Die Muster entstehen genau so, sagt Corbinian Pacher. Fische, die in perfekter Synchronizität schwimmen, oder Vogelschwärme, die in Wellenform über den Himmel ziehen.
Und das entsteht eben aus diesen ganz einfachen Interaktionen und dadurch, dass immer wieder ein anderes Tier quasi das Tier ist, das reagiert.
Wenn im Schwarm Entscheidungen getroffen werden müssen, gibt es dafür unterschiedliche Mechanismen. Ein zentraler Begriff ist hierbei das sogenannte Quorum. Es beschreibt den Schwellenwert an Individuen, die dasselbe Signal geben müssen, bevor der Schwarm eine gemeinsame Entscheidung trifft.
Die ganze Gruppe reagiert erst dann, wenn ein bestimmter Anteil der Gruppe schon eine Reaktion gezeigt hat. Also man guckt einmal selbst, okay, ist es hier gerade eine gefährliche Situation? Bin ich mir jetzt nicht sicher? Dann gucke ich mal, was die anderen machen. Dadurch, dass quasi Tiere verschieben können, ganz dynamisch, ab wie viel Gruppenmitgliedern reagiere ich selbst, dadurch können die ganz, ganz effektive Entscheidungen treffen.
Mitten in der Vogelschutzzone am Tempelhofer Feld stehen Zelte, die den größeren Bewohnern des Areals Schutz vor der Sonne bieten.
Dass diese Vogelschutzzone so offen bleibt, das liegt daran, dass es hier eine naturnahe Beweidung gibt. Also auf dieser Vogelschutzzone sind tatsächlich, die wird nicht gemäht, einfach um den menschlichen Einfluss so gering wie möglich zu halten, sondern wir haben hier Schafe, die quasi als Schafherde da drüber ziehen und das Gras kurz halten.
Auch Schafe bewegen sich meist als Herde und zeigen ein ausgeprägtes kollektives Verhalten.
Und das ist ein Beispiel, wo wir Menschen quasi gelernt haben, diese kollektiven Verhaltensregeln mehr oder weniger für uns zu nutzen, und zwar einfach durch Hütehunde. Also der Hütehund oder der Schäferhund repräsentiert ja in dem Fall sowas wie einen Reiz von einem Raubtier, auf den die Schafe reagieren und auf den dann wiederum der Hütehund reagiert und die Schafe da dann dahin treibt, wo wir die haben wollen. Also es ist jetzt weniger kollektive Intelligenz, mehr so kollektives Verhalten generell. Aber das ist eben so ein Beispiel, dass man das auch nutzen kann, diese Verhaltensregeln, die eben von Tierart zu Tierart mehr oder weniger gleich sind, um irgendwie die Ziele zu erreichen, die wir haben wollen.
Die Grundregeln des kollektiven Verhaltens sind simpel, sagt der Verhaltensbiologe Corbinian Pacher.
Die drei klassischen Regeln sind, wenn ich in einer Gruppe bin, dann, wenn ich eine gewisse Distanz von meinem Nachbar entfernt bin, dann nähern wir uns einander an. Wenn wir dann auf der perfekten Distanz sind, dann quasi synchronisieren wir uns, schwimmen in die gleiche Richtung oder fliegen in die gleiche Richtung. Und wenn wir zu nah zusammenkommen, dann gehen wir wieder auf diese optimale Distanz zurück. Also quasi Anziehung, Synchronisierung und Abstoßung. Das sind so die drei grundsätzlichen Regeln.
Unterbewusst folgen auch wir Menschen diesen Regeln, erklärt der Verhaltensbiologe.
Wenn die Gruppe groß genug sind und die Individualität eine immer kleinere Rolle spielt, dann funktioniert auch unser Verhalten nach diesen Regeln. Also wir kennen das bestimmt alle, wenn wir in so einer Menschengruppe sind. Wir haben immer einen gewissen Mindestabstand zu den anderen. Das kann man auch mega gut sehen bei so einer Menschenmenge. Die verteilt sich einfach gleich. Also die, wenn genug Platz ist, haben alle ungefähr den gleichen Abstand bei einem Konzert oder so zum Beispiel. Und wenn sich dann plötzlich alle in Bewegung setzen, ist es uns auch ein bisschen unangenehm, die einzige Person zu sein, die zum Beispiel in die andere Richtung geht.
In der Stadt könne man dieses Verhalten beispielsweise beobachten, wenn Menschen synchron die Straße entlang gehen oder Treppen jeweils auf einer Seite hinauf und auf der anderen hinuntergehen. Auch am Tempelhofer Feld lassen sich immer wieder Menschengruppen beobachten, die diese Regeln scheinbar einhalten. Auch bei kleineren Gruppen haben diese Effekte einen Einfluss. Und je größer die Gruppe ist, desto stärker wirken sie, erklärt Corbinian Pacher.
Eine andere Sache, wo man das regelmäßig sieht, auch hier in Berlin, jetzt nicht auf dem Tempelhofer Feld, ist, wenn Leute an einer roten Ampel warten. Und dann ist es ganz oft so, wenn eine Person geht, geht die vielleicht noch alleine, aber wenn dann zwei Personen gehen oder drei Personen, dann breitet sich das Verhalten irgendwie aus. Alle kopieren dieses Verhalten und plötzlich gehen alle, die an dieser roten Ampel stehen, gemeinsam über Rot. Das ist dann so ein Kontext, wo quasi kollektiv die Regeln gebrochen werden.
Solche Verhaltensweisen zu kennen, könne unter Umständen helfen, zum Beispiel Katastrophen bei Massenpaniken zu verhindern, sagt der Verhaltensbiologe Corbinian Pacher. Natürliche kollektive Entscheidungen könnten außerdem dabei helfen, Infrastruktur zu entwickeln. Entlang des Zaunes, hinter dem die Schafe im Tempelhofer Feld weiden, hat sich ein Trampelpfad gebildet. Das kollektive Verhalten der Besucherinnen und Besuchern hat sich hier in der Landschaft eingeschrieben, erklärt der Biologe.
Das heißt, diese Information bleibt und bleibt in der Umwelt und ist potenziell zumindest sogar abrufbar. Also dass so quasi Information kollektiv in der Umwelt abgelegt wird, ist ein ganz interessantes und ganz aktuelles Thema, zu dem wir uns auch gerade viele Gedanken machen.
Ein Schwarm ist ein sogenanntes komplexes System. Das bedeutet ein Netzwerk aus vielen einzelnen Teilen, die sich gegenseitig beeinflussen. Aus ihren Interaktionen entsteht ein Verhalten, das sich nicht allein aus den Eigenschaften der einzelnen Teile erklären lässt. In gewisser Hinsicht lasse sich so eine Stadt oder sogar die gesamte Menschheit als Schwarm verstehen, meint Corbinian Pacher.
Zum Beispiel im Straßenverkehr. Straßenverkehr ist ein extrem komplexes System, wo sich irgendwie kleinste Störungen auf der einen Seite auf Sachen irgendwo ganz anders auswirken können. Und natürlich, auch wenn wir in der Stadt sind, die ganze Zeit irgendwie individuell Informationen sammeln, aber auch auf andere Menschen reagieren. Es gibt definitiv Leute, die sagen quasi, wir als gesamte Menschheit spätestens seit dem Internet sind irgendwie ein Kollektiv, weil auch über Social Media können jetzt das erste Mal Leute konstant miteinander interagieren, auf eine Art und Weise, wie das noch nie möglich war.
Folgt man dem Trampelpfad vorbei an der Vogelschutzzone, gerät man in ein besonderes Habitat auf dem Tempelhofer Feld, den ehemaligen Taxiway, wo früher Flugzeuge geparkt wurden.
Genau das ist jetzt das, wo die ganzen Heuschrecken sind.
Der Boden ist mit schwarzen Betonplatten ausgelegt, zwischen denen Gräser und Blumen sprießen. Und es sieht ein bisschen aus wie eine verwahrloste Terrasse.
Es lieben ganz viele Heuschreckenarten, die es hier gibt, weil die gerne in der prallen Sonne sitzen. Aber natürlich Deckung und Nahrung, dafür brauchen die Pflanzen. Und die finden hier einfach den perfekten Lebensraum. Also die sind gar nicht so sehr in der Wiese drin, sondern die brauchen wirklich diese halboffenen Flächen.
Gleich zwei bedrohte Arten lassen sich auf dem Tempelhofer Feld finden. Die blauflügelige Ödlandschrecke steht unter Naturschutz. Und die italienische Schönschrecke gilt in Berlin sogar als vom Aussterben bedroht. Doch das könnte sich in den nächsten Jahren ändern, sagt Corbinian Pacher.
Das ist so eine Art, die quasi eine klassische Gewinnerin des Klimawandels ist und vor allem dieser Hitzesommer der letzten Jahre. Die konnte sich nämlich jetzt wieder flächendeckend in Berlin ausbreiten.
Dann könnte es vielleicht von Nutzen sein, das Schwarmverhalten dieser Tiere zu kennen.
Die Heuschrecken kennt man ja mitunter auch deswegen, weil die so riesige Schwärme bilden, die dann auch wirklich katastrophale Auswirkungen auf die Landwirtschaft haben. Und wenn die so als Schwarm ziehen, ist das natürlich auch eine ganz interessante Frage. Wann fliegen die los und was sind überhaupt die Umweltvoraussetzungen, dass sich so ein Schwarm bildet? da kommt man immer mehr dahinter.
Die Analyse von Schwarmverhalten bei Heuschrecken sei ein klassisches Beispiel, welche Rolle sein Fachgebiet in der Praxis spielen könnte, meint Corbinian Pacher. Wegen der möglichen ökonomischen Folgen wird dazu gerade besonders viel geforscht.
Die italienische Schönschrecke, von der wir gerade geredet haben, das ist tatsächlich die einzige Heuschrecke, die es hier bei uns in Berlin gibt, die das auch kann, so Schwärme zu bilden. Die normalen, die wir jetzt sehen würden, die könnten nicht so weit fliegen. Aber wenn die Dichte von diesen Heuschrecken zu hoch wird, dann merken die quasi, okay, irgendwann, wir sind so viele, bei uns wird die Nahrung knapp. Das merken die tatsächlich dadurch, dass die oft Individuen einer eigenen Art berühren, im Laufe ihrer quasi Entwicklungsgeschichte auf dem Weg zur fertigen Heuschrecke. Und wenn das oft passiert, dann haben die erwachsenen Tiere so lange Flügel, mit denen die dann wirklich auch im Schwarm fliegen können.
Die Schwärme, die sich dann bilden würden, wären nicht so katastrophal wie jene, die man aus Australien oder Afrika kennt. Dennoch würde es sich lohnen, vorbereitet zu sein, meint Corbinian Pacher. Die Heuschrecken teilen sich den ehemaligen Taxiway als Lebensraum mit einer weiteren Tierart, die für ihr kollektives Verhalten bekannt ist.
Die sind immer so der Klassiker, die Ameisen. Also die sind so sozial, dass die verschiedenen Funktionen innerhalb dieses Staates aufgeteilt haben. Also ganz viele Individuen pflanzen sich gar nicht mehr fort, sind manchmal sogar gar nicht mehr irgendwie überlebensfähig alleine. Und damit ist die Frage nach dem Warum relativ klar. Warum organisieren die sich kollektiv? Einfach deswegen, weil die quasi alle einen großen Organismus darstellen.
Damit unterscheiden sie sich beispielsweise von Vögeln, die auch alleine überlebensfähig wären. Ameisen in einem Staat sind alle voneinander abhängig und bilden einen sogenannten Superorganismus.
Das wird auch oft als irgendwie so die am meisten entwickelte Form von Sozialleben im Tierreich bezeichnet, und die ganzen staatenbildenden Insekten sind da eben so das beste Beispiel.
Die kollektive Intelligenz, die durch das Verhalten der Ameisen entsteht, diente beispielsweise auch schon als Vorbild zur Programmierung von Algorithmen.
Man hat herausgefunden, dass ein Ameisenvolk selbst organisiert immer den besten Weg findet oder auf Dauer immer den kürzesten Weg zu einer Futterquelle findet. Das liegt einfach daran, dass Ameisen so Pheromonspuren hinterlassen, also Geruchsspuren, wenn die irgendwo entlang laufen. Und die Ameise, die den kürzesten Weg nimmt, hinterlässt immer am meisten von diesen Pheromonen, einfach weil die öfter in der gleichen Zeit hin und her kommt. Und damit gehen immer mehr Ameisen diesen Weg, bis irgendwann alle Ameisen den kürzesten Weg gefunden haben, ohne dass eine einzelne Ameise den Überblick hätte, wo der kürzeste Weg ist. Und so kristallisiert sich quasi selbst organisiert durch kollektive Intelligenz der kürzeste Weg raus.
So wurden bereits in den frühen 1990er Jahren Algorithmen entwickelt, die auch heute noch für Navigationsdienste wie Google Maps verwendet werden.
Oder auch, um effektive Straßen zu bauen in der Stadt.
Von kollektiv lebenden Tieren könnten wir Menschen vieles lernen, sagt der Verhaltensbiologe Corbinian Pacher, unser Guide von der Humboldt-Universität in Berlin.
Also das ist so ein ganz klassischer Fall, wo man schon sehr früh von Ameisen sich quasi abgeguckt hat, okay, wie funktioniert das, wie können die so effektiv einen guten Weg finden?
Als die Sonne über dem Tempelhofer Feld tiefer steht, ziehen Rauchschwaden über die Liegewiesen hinweg. Die Familien aus der Nachbarschaft haben ihre Picknickgriller mitgenommen. Bis 23 Uhr dürfen die Menschen hier noch die lauen Sommernächte genießen. Dann müssen sie das Feld den Feldlerchen, Schönschrecken und Steinschmetzern überlassen. Und nur noch das Zirpen der Heuschrecken wird die Luft hier erfüllen, wenn die Nacht über das Tempelhofer Feld hereinbricht.
Ein Streifzug durch das Tempelhofer Feld. Und was man dabei über Schwarmintelligenz lernen kann. Von Annika Heider. Gesprochen hat Karin Lien-Ortner. Redaktion Armin Stadler.